Januar bis Dezember, das sind die typischen Fleischer- und Glashausmonate und da befinden wir uns mittendrin. Ihr habt wieder eingeschaltet. Heute haben wir ein paar geile Themen für euch. 10 Knackige sind mal wieder dabei seit langem.
Alles andere als knackig war das Interview mit dem AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, was diese Woche rausgekommen ist.
Zudem hat Martin tatsächlich einen Live-Podcast gemacht mit Dingen. Ich war live dabei und habe auch eine Meinung dazu.
Geil. Und wir haben eine etwas ausgewogenere Meinung zum Nahostkonflikt als die meisten anderen Menschen auf der Welt, kann man glaube ich sagen. Und die präsentieren wir euch.
Yes.
Wer ist beliebt wie Coca-Cola und Nike? Es sind Fleischer und Glashaus auf den Streets und in der High Society. Es sind Fleischer und Glashaus. Wer hat damals 9-11 inszeniert? Das waren Fleischer und Glashaus. Wer hat am Bau der Pyramiden mitgewirkt? Es waren Fleischer und Glashaus. Wer hat immer ein offenes Ohr für all eure Probleme? Es sind Fleischer und Glashaus. Er schmiert dir täglich ein leckeres Butterbrot und packt es dir für die Arbeit ein. Es sind Fleischer und Glashaus. Er lässt sich von deinem ungeduschten Freund bumsen, wenn du gerade Migräne hast. Es sind Fleischer und Glashaus. Der wöchentliche Podcast, Fleischer und Glashaus.
Ich wollte heute zum Einstieg tatsächlich mal ein altes Klassikerformat von Fleischer und Glashaus wieder aus der verstaubten Schublade rausholen, und zwar 10 Knackige.
Yes.
Bist du bereit?
Yes.
Du musst auf einen Geschmack für immer verzichten. Welcher ist es? Babybrei oder Muttermilch?
Muttermilch, richtig ekelhaft. Habe ich neulich wieder, hat sie mir fälschlicherweise ein Cappuccino mit Muttermilch gegeben. Ekelhaft.
Wird ja viel gemacht, ne?
Muttermilch ist nämlich normale Kuhmilch, ist Muttermilch.
Ja, ich meinte menschliche Muttermilch.
Ja, hättest du dazu sagen müssen.
Lieber menschliche Muttermilch trinken oder nur noch Mutterkuchen essen?
Lieber menschliche Muttermilch oder Mutterkuchen. Muttermilch, ja, ist schon eher wahrscheinlich.
Du bist knapp bei Kasse, was fändest du?
Schweren Herzens meine Topps Chrome 2020 Formel 1, wie heißt es?
Trading Card Sammlung.
Mein Display. Könnt ihr ja gerne mal googeln, was es kostet und was es ursprünglich gekostet hat für mich. Danke nochmal an Kiki von den B-Brothers an der Stelle für den Tipp.
Du hast einen entfernten Bekannten namens Tjörge. Was empfiehlst du ihm?
Ich empfehle dem dummen Hurensohn die Fresse zu halten. Er soll sich ficken, Alter.
Dein Sohn Gulliver fühlt sich von dir vernachlässigt. Wie glättest du die Wogen?
Ich plane einfach ein schönes gemeinsames Wochenende mit, wie heißt der andere?
Mit Tjörge.
Mit Tjörge und ihm. Mal einen schönen Tag am See, schön angeln gehen. Und dann, wenn er da nicht zufrieden ist, dann fängt er sich ein paar ein.
Annegret Kramp-Karrenbauer hält um deine Hand an. Wie reagierst du?
Ich nehme an, natürlich. Auf die habe ich schon lange einen Crush.
Du findest eine Schnecke in dem frisch gekauften Wirsing. Wegschmeißen, essen oder reklamieren?
War es Wirsing mit Schnecke, das Gericht, oder war es nur Wirsing, was ich bestellt hatte?
Das war ein Wirsing, den du dir im Supermarkt gekauft hast und du hattest nicht davon...
Achso, weil normalerweise kaufe ich immer den Wirsing mit Schnecken.
Ah, okay. Nee, in dem Fall nicht.
In dem Fall nicht. Dann würde ich... Ja, kann ich mir halt schwer vorstellen, weil, wie gesagt, ich normalerweise immer den Wirsing mit Weinbergschnecken kaufe diese Pakete.
Das Bundle.
Kennst du ja wahrscheinlich. Deswegen würde ich das in dem Fall nicht reklamieren. Aus Social Anxiety Gründen.
Wann warst du zuletzt Nutznießer?
Jetzt, diesen Montag, habe ich ja mit ein Live-Podcast veranstaltet und da habe ich ganz die Punkrock-Kultur ausgenutzt, mit der ich ja überhaupt nichts zu tun habe, habe ich sie ausgenutzt und damit mich selber bereichert, indem ich diesen Punkrock-Podcast veranstaltet habe.
Du fliegst auf dem Rücken von einem Pfau durch die sternklare Nacht. Wohin geht's?
Kann ein Pfau fliegen?
Du fliegst auf einem Rücken von einem Pfau durch die sternklare Nacht. Wohin geht's?
Nach Narnia.
Rapshock geht wieder online. Was ist die erste News?
Geil. Geile Frage. Ja, das wissen natürlich nur die absoluten Insider. Rapshock TV, damals der beste und einzige Hamburger Untergrund-Rap-Blog, den es gab. Und die erste News ist wahrscheinlich gewesen, dass Bones jetzt wieder in Hamburg ist und ein Foto aus der S-Bahn gepostet hat. Bei Reeperbahn mit dem Kinderwagen stand er in der S-Bahn.
Ist er tatsächlich wieder fest in Hamburg oder nur zu Besuch?
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe nur das Foto gesehen.
Ja, gute News zum Einsteigen.
Um, ja.
Rapshock wieder an den Start zu bringen. Du hattest auch so einen Rapshock-Sampler damals gemacht, weißt du noch?
Stimmt, Benny hatte den gemacht. Also, aka Benjamin, aka DJ Benzin, hatte den Rapshock-Sampler gemacht. Und das war, ja, den haben wir dann zum Freedownload rausgebracht. Haftbefehl war drauf. Zilla, aka Godzilla, damals noch war drauf.
Tatwaffe war sogar drauf, ne?
Stimmt.
Von der
Die
Firma.
Firma,
Die
genau.
Firma, genau.
Ja, geiler Sampler gewesen damals. Krass, das habe ich selber ganz vergessen. Ja, lustig.
Gibt's heute kaum noch zu haben. Kaum noch zu haben.
Naja, er ist halt digital, ne? Ich habe den bestimmt noch irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach nochmal so
Presst doch
irgendwo
da einfach nochmal ein paar.
veröffentlichen dürfte,
Digga,
wenn
presst
ich.
doch einfach ein paar Vinyl.
Ja. Vielleicht. Und dann hatten wir so einen Trailer. Das weiß ich nicht, ob ich das heutzutage auch noch so machen würde. Wir waren da auf dem Hip-Hop-Camp in Tschechien. Das ist ja so ein Festival gewesen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Da gab es Schoko-Catchen. Das war so, wurde da den Festivalbesucherinnen wurde angeboten, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Da wurde so ein Planschbecken aufgebaut und da wurde dann so Schokomatsch oder so Schokosoße, ich weiß nicht, irgendwas mit Schokolade auf jeden Fall reingekippt in dieses Planschbecken. Und da konnten die dann halt im Bikini gegeneinander kämpfen. Irgendwie damals war es gar nicht so, kam es mir gar nicht so asozial vor, wie es mir jetzt vorkommt.
Ja, ist asozial, aber die Leute werden sich ja freiwillig gemeldet haben, da mitzumachen. Insofern ist okay.
Das habe ich gefilmt, dieses Schoko-Catchen, und das war dann das Video zu diesem Rapshock-Sampler. Da wurde das, haben wir ein Snippet gemacht. Unser Kollege DJ Shortcut hat das Snippet gecuttet und gehostet. An der Stelle auch nochmal schöne Grüße an DJ Shortcut.
Und auch DJ Benzin, Alter, du
Und
hast ja
auch
mit
Shoutout an DJ Benzin.
all den DJs damals zusammengearbeitet
Mit,
schon mal.
ja, DJ Benzin hat das Mixtape gemacht, aber weil er selber überhaupt gar keine DJ-Fähigkeiten besaß, mussten wir uns für das Snippet dann wiederum DJ Shortcut holen, der dann das Snippet gemacht hat. Und das wurde dann auf diesem Video von dem Schoko-Catchen präsentiert. Ja.
Klasse. Snippets sind auch nicht mehr so in. Ne? Früher haben ja die Leute, wenn sie Alben gemacht haben, haben sie nochmal so jeden Song kurz angespielt in so einer zusammengeschnittenen Version, dass die Leute ein Gefühl dafür bekommen haben, was sie erwartet. Ist nicht mehr so ein Ding heutzutage.
Ja, weil Alben einfach nicht mehr so ein Ding sind, ne?
Hast du recht, ja. Wobei, wir
Mittlerweile
haben hier
geht es
schon
eher um Singles.
einige Alben-Reviews gemacht. Bei Fleischer und Lasers, also die Platten kommen schon noch raus. Du hattest mir diese Woche ja einen Song geschickt von Mauli. Der Song heißt, wie heißt der noch?
Unsichtbar.
Unsichtbar. Und das ist auch die Single für die neue Mauli-Platte, die, glaube ich, Freitag erscheinen wird.
Ja.
Und es ist wirklich ein absolutes Masterpiece. Ich muss sagen, Mauli ja ohnehin schon einer der krassesten Leute, finde ich, die wir so haben. Also ich höre mir den sehr gerne an.
Damit hebst du ihn. Also es ist wirklich ein sehr, das Video auch dazu, Video und Single in Kombination ist schon wirklich sehr episch. Aber Mauli jetzt als einen der größten überhaupt zu
Für
betiteln,
mich
ist schon,
subjektiv, für mich subjektiv. Ich habe zum
heftig.
Beispiel letztes Jahr sein Song Hausfriedensbruch war bei mir auf Platz 1 in Spotify Raps.
Krass.
Ja, aber ich glaube auch nicht das erste Mal. Ich habe das letzte Album, was er gemacht hat, auch schon 2018 gewesen. Das habe ich so tot gehört. Sein erstes Album, Spielverderber
Ja,
damals,
habe ich auch
habe
viel
ich auch
gehört.
tot gehört. Das
Geiles
ist
Album.
leider schlecht gealtert, aber damals hat es voll den Zeitgeist getroffen. Und ich finde es schon geil. Wenn er noch singen könnte, er macht natürlich alles mit Autotune, aber trotzdem höre ich das super gerne an. Und er hat so ein Faible dafür. Hört euch das wirklich mal an. Die meisten werden ihn wahrscheinlich nicht kennen, weil er nicht so bekannt ist.
Unsichtbar, also angucken auch, finde ich auch wichtig. Das Video und der Song in Kombination ist richtig stark und auch super underrated, hat nicht mal 30.000 Klicks jetzt zum Zeitpunkt. Also.
Ja, genau. Und er hat ja schon mehrere Songs gemacht, wo er so sich mit seiner Kleptomanie, Vergangenheit slash vielleicht auch noch Gegenwart beschäftigt hat. Und in diesem Song ist es so, dass er durch Berlin zieht, insbesondere durchs KaDeWe, und sich immer weiter eindeckt mit den neuesten Klamotten, die er offensichtlich nicht bezahlt in den Läden, mit versteckter Kamera gefilmt. Und ja, Das Ende will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Das Ganze mit einem sehr, sehr epischen Song untermalt, der sich auch mit dem Thema Ladendiebstahl beschäftigt.
Man bekommt auch Bock auf Ladendiebstahl,
Man
muss ich
hat,
sagen.
Digga, ich habe
Man
direkt
denkt
danach
sich,
gedacht.
warum bezahlt man denn für die Sachen eigentlich, wenn es denn so einfach ist?
Es macht so Bock, ne? Und der Song geht, also er wundert sich in dem Track auch selber darüber, wie simpel das ist eigentlich, die ganzen Sachen
Ja.
zu entwenden.
Manchmal gehe ich direkt ins Lager, als wäre das Geschäft von meinem Vater.
Ja, genau. Ja, und das alles auf so einem sehr sphärischen Instrumental. Ich finde so.
Mit Gesellschaftskritik sogar noch verknüpft.
Ja, auf jeden Fall. Magic. Ich finde so vom Soundbild erinnert mich es immer ein bisschen an UFO, weil der auch immer so diese sehr sphärischen Instrumentale hat und eben auch mit dieser sehr gut produzierten Autotune-Voice arbeitet. Aber textlich ist bei UFO natürlich immer sehr viel einfach Markennamen-Dropping und bei Maudi sind es ein bisschen vielfältigere Themen, finde ich.
Was auch diese Woche rausgekommen ist, ist ein Video auf dem Jung und Naiv YouTube-Kanal. Jung und Naiv ist ja das Format von Thilo Jung, der einerseits Interviews führt mit PolitikerInnen und andererseits auch sehr bekannt dafür ist, dass er immer bei den Bundestagspressekonferenzen war und da unangenehme Fragen gestellt hat an die RegierungsvertreterInnen da vor Ort und da so ein bisschen als der Schreck für die Leute bekannt war, weil er denen immer richtig brutal auf den Zahn gefühlt hat. Und der macht immer sehr lange Interviews mit den Leuten. Generell, also er fängt da, ist manchmal auch ein bisschen müßig, muss ich sagen. Er fängt immer ganz am Anfang an. Jeder und jede muss ihm da nochmal unbedingt die Kindheitsgeschichte und alles erzählen.
Ja.
Es ist schon irgendwie auch also irgendwie schon ein überzeugendes Konzept, weil irgendwo muss es bei relevanten Personen ja manchmal erzählt werden und so irgendwie ist es halt vollständig in den meisten Fällen.
Ja.
Jetzt könnte man sagen, hat er vielleicht den Bogen etwas überspannt, denn er hat den AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah,
Für die Europawahl der Spitzekandidat.
genau,
Den hat er interviewt und auch da braucht man viel Sitzfleisch, weil die Folge geht über 6 Stunden.
6,5 Stunden, ist auch das längste Interview auf dem Jung und Naiv-Kanal bis jetzt. Ja, aber es ist schon sehr lang. Ich habe es mir tatsächlich komplett angehört.
Ich habe auch mir relativ viel angehört, ich glaube so 1,5 Stunden.
Ja, es ist das generelle Problem, was wir auch in den letzten Wochen öfters besprochen haben, ob man mit AfD-Politikern überhaupt sprechen sollte und ob man sie einladen sollte zu Talkshows. Da ist nämlich ein Aspekt mir nochmal dann auch bewusst geworden bei diesem Maximilian Krah, weil es halt eben durch diese Extrempositionen unterhaltsamer ist. Es ist einfach unterhaltsamer, sich das anzugucken, als einen Menschen, der da sitzt und alles genau abwägt und alles jede Facette beleuchtet. Die AfD hat halt einfache Antworten auf die Fragen und haut einfach mal raus und sie haben Takes, die halt richtig hart abfacken, aber dadurch, genauso wie Maximilian Krah, der ist ja auch berühmt geworden damals durch so ein, oder viral gegangen, eher gesagt, durch so ein Video, wo er gesagt hat, echte Männer sind rechts und so, wenn du eine Freundin haben willst, dann musst du rechts sein, dann sollst du nicht grün und links sein. Und das sind halt Takes, die sind irgendwie erstmal spannender, sich anzuhören, als irgendein Wirtschaftsökonom, der genau ausrechnet, wie sich das Bruttoinlandsprodukt verändert oder irgendwelche langweiligen Wirtschaftstakes halt, die aber eigentlich relevant sind für die Politik. Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe deinen Punkt. Ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll ist, sich mit dem hinzusetzen. Thilo Jung wählt da schon auch einen gefährlichen Ansatz, weil er viele Sachen dann nicht direkt einordnet, sondern einfach abfragt und dem Maximilian Krah auch die Plattform gibt, einfach sein Statement zu machen, um dann direkt in die nächste Frage überzugehen. Aber ich finde das trotz dessen gut, weil es dem Zuhörer oder der Zuhörerin eben die Möglichkeit gibt, sich die eigene Meinung dazu zu bilden. Und ich glaube, er hat ohnehin ein Publikum, was eher linksintellektuell ist, würde ich vermuten, und nicht das Risiko läuft, die Sachen falsch zu bewerten, die Maximilian Krah da von sich gibt. Und typisches AfD-Klientel wird da nicht einschalten.
Ich glaube schon. Ich glaube, da haben viele, der hat auch viele Fans natürlich, der Maximilian Krah.
Ja, also was ich an
und wenn man Kommentare liest, sieht man auch viele, die schreiben, Maximilian Krah hat ihn zerstört und so. Es gibt viele Leute, die seine Ausschnitte benutzen und weiter teilen. Und also er hat schon ordentlich Futter dafür bekommen für seinen Wahlkampf.
Ja, okay. Das ist natürlich ein Risikofaktor, den ich nicht gerade berücksichtigt hatte, dass die AfD ja stark darin ist, einfach einzelne aus dem Zusammenhang gezogene Punchlines rauszuschneiden und dann über insbesondere TikTok 2 zu verwerten. Und da möchte man ja eigentlich nicht der Kanal sein, der das dafür die Plattform bietet. Grundsätzlich finde ich diesen Charakter Maximilian Krah schon spannend, weil er auf der einen Seite ein absolut elitärer Akademiker ist, hat Jura studiert in New York und in London und ist wirklich der Inbegriff von Establishment, hat dann als Anwalt Unternehmen vertreten, war CDU-Mitglied und die CDU war ihm dann zu verweichlicht und dann ist er in die AfD übergetreten. Gleichermaßen präsentiert er sich dann auf TikTok doch schon als eher schroffer Typ, nah am Volk, mit kurzen, prägnanten Sätzen, die jetzt nicht unbedingt seine eigentliche Vita widerspiegeln und wahrscheinlich auch nicht das widerspiegeln, was er so lebt, sobald die Kamera für TikTok ausgeschaltet ist.
Wie zum Beispiel, dass er jungen Männern rät, rechts zu sein, um eine Freundin zu bekommen.
Ja, genau.
Flirt-Tipps.
Mehr oder weniger. Das war so sein größter TikTok-viraler Hit. Und das macht ihn sehr gefährlich, weil er ist wirklich ein Chamäleon meines Erachtens. Er kann auf TikTok mit kurzen, prägnanten Punchlines offensichtlich ein junges Publikum erreichen. Gleichermaßen kann er sich mit Thilo Jung, der wirklich ein sehr spitzfindiger Fragensteller ist, sich in ein 6-stündiges Interview setzen und ihm rhetorisch Parole bieten.
Die letzte Stunde hat der andere junge Naivkollege Hans gemacht, der die User-Fragen hauptsächlich stellt.
Ja, okay. Aber trotz dessen schon beachtlich, dass er so wandelbar ist und auch total in verschiedenen Umfeldern funktioniert. Ja. Trotz dessen ist er von seinen Thesen absolut problematisch. Mhm. Er verkauft sich als erzkatholisch. Für ihn ist es so, dass die katholische Kirche, das muss man sich mal vorstellen, die katholische Kirche ist für ihn zu modern geworden über die letzten Jahre. Die Kirche darf sich nicht wandeln, sie darf sich nicht anpassen, sie darf sich nicht auf gesellschaftliche Veränderungen anpassen oder darauf eingehen.
Das ist auch ein Grund für die
Pädophilie-Themen, die in der katholischen Kirche aufgekommen sind. Laut ihm ist es so, das sei nur der Fall dadurch, dass die katholische Kirche so weltlich geworden ist und die Priester sich dann plötzlich mit weltlichen Dingen wie Sex befasst haben. Ich paraphrasiere, jetzt hört euch gerne das Original an, aber ich glaube, so ziemlich war sein Punkt. Die Priester waren plötzlich gezwungen, sich mit weltlichen Themen auseinanderzusetzen und sind dann mit diesen Gelüsten in Kontakt gekommen und haben angefangen, kleine Jungs vor allem zu vergewaltigen. Also eine ganz krude These, die er da so vorträgt und die auch Thilo Jung unkommentiert lässt.
Das ist auch die Gefahr von, wenn man sich mit AfD-Leuten hinsetzt, dass die dann halt mit solchen Thesen kommen plötzlich.
Das muss man sich mal, also es gibt nichts, was sich weniger verändert hat und was erzkonservativer ist auf dieser Welt als die katholische Kirche. Und der jetzt vorzuwerfen, zu fortschrittlich zu sein, das ist schon eine steile These.
Und da hat man natürlich dann als Interviewer hat man dann natürlich nicht die Studien dazu parat oder kann das dann im Zweifel, ist man dann auch überrascht dazu.
Er ist schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also dann
Thilo Jung?
Thilo Jung hat schon viele Informationen parat. Also ich wäre da sehr aufgeschmissen gewesen, als er dann berichtet davon, welche Geistlichen ihm besonders gut gefallen aus der katholischen Kirche. Bringt er da einen Namen, den ich noch nie gehört habe, sagt Thilo Jung, aber das ist doch derjenige, der Galileo Galilei und Kopernikus damals auf den Scheiterhaufen bekämpft hat und auf den Scheiterhaufen bringen wollte, weil sie eben versucht haben, mit Wissenschaft kirchliche Thesen zu widerlegen.
Ja, das ist schon echt ein großes Risiko, sich mit dem hinzusetzen, gerade weil man dann ja auch zwangsläufig bei so einem stundenlangen Gespräch da phasenweise, selbst von Maximilian Krah, der so weit rechts steht, einfach auch Sätze rausbekommt, mit denen vielleicht auch Leute relaten können, die jetzt nicht rechtsradikal sind und das und da auch Sympathien entstehen können. Ja, aber das Risiko muss man in einer Demokratie wahrscheinlich eingehen.
Ja, und am Ende, das, was du am Anfang gesagt hast, finde ich relevant.
Dass es unterhaltsam
ist. Dass es unterhaltsam ist und das spiegelt sich ja auch hier in unserem Podcast wieder. Ne? Letzte Woche reden wir über Höckes Wahlkampfduell in Anführungszeichen. Heute sprechen wir über Maximilian Krah Interview. Wir müssen uns schon vornehmen, auch mal in gleicher Ausführlichkeit über andere Politikerinnen und Politiker zu reden. Ja. Haben wir schon gemacht, aber ich glaube AfD ein bisschen überproportional. Deswegen hatte ich vorher schon mal kurz gepitcht. Maximilian Krah ist der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Wir können ja über die kommenden Wochen euch auch die anderen Spitzenkandidaten der großen Parteien in Deutschland mal vorstellen. In vielleicht ähnlicher, detaillierter Form, wie wir es jetzt heute bei dem Herrn Krah gemacht haben.
Achtung, es wird lame, kann ich schon mal sagen. Die nächsten Folgen auf jeden Fall gut zum Einschlafen.
Wer weiß,
könnt ihr vielleicht schon mal merken.
Vielleicht finden wir da was Unterhaltsames.
Ja, nee, ich weiß auch gar nicht wer. Ich weiß nur, wer bei Bündnis Sarah Wagenknecht ist ja Fabio De Masi Kandidat.
Ne? Und ich glaube, die CSU, CDU, CSU schicken die nicht wieder ihren Manfred Weber ins Rennen, der letztes Mal als CDU-Spitzenkandidat angetreten ist, dann aber auch gewählt wurde. Dann aber so unbeliebt war innerhalb des Europaparlaments, dass sie dann Ursula von der Leyen als nicht gewählte Alternativlösung präsentiert haben, die dann den Job bekommen hat.
Herzlichen Glückwunsch, Ursel. Gut gemacht.
Ja.
Ja, ich wollte noch mal eine weitere absurde These von Maximilian Krah hier vorstellen,
ja,
die er ja gedroppt hat in dem Interview. Und zwar ging es darum, dass das Bürgergeld ja ein Leistungskiller ist, laut seiner Partei. Und ja, auch ist ja, steht die Partei ja nicht alleine da. Die CDU, CSU und die SPD und die FDP sehen das ja ähnlich, dass man in Deutschland die Möglichkeit hat, zu leicht an Sozialhilfe zu kommen und es zu wenige Anreize gibt, arbeiten zu gehen. Und Maximilian Krah stellt das da so dar, dass es ja ein übliches Szenario ist. Er weiß das von Tankstellenpächtern, dass am ersten Tag, wo das Bürgergeld kommt, dass die Leute dann sich oftmals ein Taxi bestellen, um zur Tankstelle zu fahren und um sich da dann einzudecken mit den Waren, die sie brauchen, um dann am Abend zu feiern. Das finde ich ist ein
klassisch
plausibles Szenario.
Klassisch Bürgergeldempfänger, oder?
Ja, klar, fährt man dann zur Tanke erstmal. Also.
Na logisch. Was soll man sonst machen? Ich meine, ich hatte ja auch mal Bürgergeld bekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, als es angekommen ist, bin ich in so ein Musikgeschäft gefahren, habe mir so einen edlen Flügel gekauft mit Elfenbeintasten.
Ach so.
Und dann habe ich mir halt so einen riesigen LKW noch gemietet, den Flügel hinten rein und bin dann meistens ins Atlantik eigentlich. Habe mir da die dickste
Suite
geholt, habe da den Flügel aufgestellt. Hab mir noch aus der Staatsoper, habe ich mir ein, zwei Pianisten gemietet, sagen wir mal, die dann da vorbeigekommen sind und die dann so einen kleinen Wettbewerb, wer denn besser spielen kann, so. Beethovens Fünfte, sind die dann gegeneinander angetreten. Dann habe ich so mit spitzen Lippen, habe ich so ein bisschen applaudiert, am nächsten Tag nach Hause und schon war das Bürgergeld weg, ne?
Ja, das machen auch viele mit dem Bürgergeld. Aber ich glaube doch, dass das Szenario, dass sie mit dem Taxi zur Tankstelle fahren, doch ein bisschen verbreiteter ist, als dass sie sich einen Flügel kaufen und dann im Atlantik einmieten und dann die Pianisten gegeneinander antreten zu lassen. Auch oft gesehen, aber das Tankstellen-Szenario noch einen Tick weiter verbreitet.
Und genau an diesen zwei Beispielen, diesen zwei wirklich sehr typischen Beispielen, merkt man doch, wie die Leute mit dem Bürgergeld einfach nicht umgehen können.
Mhm. Ja, deswegen sollen sie arbeiten gehen. So wie Viktor Orban das ja auch schon gemacht hat. Viktor Orban ist ein großes Vorbild von Maxi Krah, der ja jetzt heute auch nochmal in den Schlagzeilen war, weil er einen chinesischen Spion angestellt hatte, vermeintlich.
Ja, also einen deutschen Mitarbeiter mit chinesischen Wurzeln im Europaparlament, der
spioniert hat.
Der festgenommen wurde.
Chinesische Regime. Genau,
der festgenommen wurde, weil er vertrauliche Informationen aus dem Europaparlament an das chinesische Regime weitergegeben haben soll und auch Oppositionelle in Deutschland, chinesische Oppositionelle ausgespitzelt haben soll. Was natürlich schon ein sehr, sehr heftiger Vorwurf ist. Maxi Krah sagt, hoppala, das überrascht mich. Wenn das wirklich so sein sollte, dann muss ich mir das nochmal genauer angucken. Komisch, dass ihn das überrascht, weil diese Berichte dazu gab es schon seit Monaten in den Medien, dass diesem Mitarbeiter vorgeworfen wird, sehr, sehr eng mit dem chinesischen Staat verknüpft zu sein. Aber das zeugt davon, dass er das ganze Thema Demokratie nicht so ernst nimmt, wie man es doch eigentlich nehmen sollte als Politiker, der in Deutschland bzw. in Europa aktiv ist.
Ja, es ist auch schon wieder krass, dass er ist ja wirklich heute auch wieder dann überall in den Medien gewesen, im Gegensatz zu allen anderen Kandidaten und Kandidatinnen. Ne?
Ja, und also, die AfD sagt wieder, das ist ja wieder typisch, dass das jetzt im Wahlkampf, typische Wahlkampftaktik und so, das ist natürlich immer das Framing von der AfD. Und das kommt auch an bei der Wählerschaft und potenziellen Wählerschaft.
Ja, ich glaube auch leider, dass es die Wählerschaft überhaupt nicht interessieren wird, ob der das jetzt macht oder nicht, weil da eher so eine Meinung vorherrscht, dass man mit den Autokratien hierzulande teilweise zu hart ins Gericht geht und dass man sich dann von der AfD eher wünscht, einen Schritt auf sie zuzugehen, so à la Putin. dass man sich sogar wünscht, dass die Leute die Annäherung zu diesen Autokratien.
Das ist, glaube ich, keine Mehrheitsmeinung in Deutschland.
Ich glaube auch nicht, dass es eine Mehrheitsmeinung ist, aber die AfD hat ja auch nicht die Mehrheit. Und ja, ich glaube schon, dass zumindest jetzt vielleicht nicht in der Schärfe, wie ich das gerade ausgedrückt habe, dass sich alle wünschen, dass wir wieder beste Freunde mit Putin und Xi Jinping werden, aber dass zumindest der Umgang der aktuellen Regierung mit diesen Autokratien, dass der kritisch gesehen wird, gerade im Vergleich zu dem Umgang mit den Amerikanern.
Ja, ich glaube auch, das ist wirklich typisches AfD-Klientel plus vielleicht Sarah Wagenknecht Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht, aber bei der Mehrheit der Wählerschaft ist das, glaube ich, keine These, die Unterstützung findet.
Hoffentlich. Ich meine nur aber, dass die Wähler von der AfD gar nicht so richtig juckt, ob der jetzt mit China oder ob der mit
Russland. Ja, das ist das Ding. Natürlich. Wenn jetzt irgendeiner bei der CDU oder bei der SPD, ein enger Mitarbeiter eines relevanten Politikers, in solche...
Wenn das bei dem rauskommen würde, das hätte man natürlich, hätte ganz andere Auswirkungen.
Genau, das wäre ein Riesenskandal und womöglich müsste derjenige oder diejenige zurücktreten. Sehr wahrscheinlich müssen die zurücktreten. Bei Maximilian Krah bei der AfD, da prallt das einfach ab, so,
Der
Ruf ist eh im Arsch. Man kann es umdrehen und sagt, hier, die Presse, die Lügenpresse will uns wieder einen reinwürgen und so, also.
Und dadurch ist der jetzt wieder groß in den Schlagzeilen. Er ist wieder präsent, viel präsenter als alle anderen, die an diesem Wahlkampf teilnehmen.
Ja.
Und es ist einfach nur für ihn war vielleicht sogar positiv am Ende.
Negativ auf jeden Fall nicht.
Ich hätte auch noch ein anderes Außenpolitik-Thema. Ich wollte mal ein Video vorspielen. Das ist ein Schnipsel aus, um nochmal ein weiteres leichtes Thema hier anzubringen. Dachte ich, können wir mal über den Nahostkonflikt reden. Haben wir ja bisher noch
fast gar nicht gemacht. Ach, locker floggig.
Ich zeig dir mal den Ausschnitt, den ich meine.
Ich stehe hier in Israel in einem Land, das vor 3 Tagen einem beispiellosen Angriff des iranischen Regimes ausgesetzt war. Ein Angriff, der zeigt, der Iran scheut nicht davor zurück, die Eskalation auszutesten. Dieses Vorgehen wird nicht ohne weitere Konsequenzen bleiben. Bereits jetzt haben wir als EU Iran mit massiven Sanktionen belegt und wir arbeiten weiter hieran. Gleichzeitig ist jetzt zentral, aus dieser brandgefährlichen Lage darf kein regionaler Flächenbrand werden.
Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin. Ich habe das gesehen und ich finde das irgendwie fragwürdig in ihrer Kommunikation, weil dass sie nicht so offen gegenüber der Bevölkerung in Deutschland umgeht, weil es ist natürlich so, dass Deutschland eine spezielle Verbindung zu Israel hat, ist ja eh klar, und dass das iranische Regime auch die Auslöschung Israels als Staatsraison hat und man da für Deutschland immer natürlich Israel an Israels Seite stehen muss. Aber Trotzdem spricht sie hier von einem beispiellosen Angriff vom Iran, was aber im Kontext, der Iran hat ja reagiert auf einen Angriff Israels, auf die Botschaft Irans in Libanon, glaube ich, oder in Syrien.
Der natürlich viel, viel schwerwiegender war, der Angriff Israels auf...
Der war schwerwiegender und natürlich, man kann diesen Angriff von Israel gerade im Hinblick darauf, dass die Vernichtung Israels Staatsräson des Irans ist, hat er vielleicht noch eine andere Bedeutung, eben weil die Auslöschung Israels Staatsräson des Irans ist. Deswegen muss man das vielleicht auch nochmal anders bewerten, aber man muss es doch wenigstens erwähnen in so einem Statement. Also das ist, man muss doch wenigstens klarstellen, dass in dem Fall das eine Reaktion auf Israel war und dass man das dann nicht einfach als kontextlose Aggression des Irans bezeichnen kann.
Ja, sehe ich auch so, dass der Kontext da fehlt. Grundsätzlich finde ich es richtig, dass sie zur Deeskalation aufruft, was ja aus Sicht Deutschlands schon auch ein Stück weit Israel-Kritik ist, die da vielleicht subtil mitschwingt, weil Israel ja in den letzten Monaten nicht unbedingt durch Deeskalation aufgefallen ist, sondern eher durch Aggression und eher dadurch, dass sie versucht haben, diesen Konflikt immer weiter zu schüren und immer größer zu machen und immer mehr Menschen zu töten. Und hier sagt sie ja, wir versuchen mit Wirtschaftssanktionen zu antworten, weiß ich auch nicht, ob das das Beste ist, weil am Ende sind diejenigen, die darunter leiden, die Menschen im Iran und die Inflation wird immer schlimmer und den Menschen geht es immer schlechter, sind immer isolierter. Aber zumindest ist das keine militärische Reaktion und sie rät ja dringlich davon ab, militärisch zu reagieren. Das finde ich inhaltlich richtig. Dass der Kontext fehlt, ist falsch. Im diplomatischen Sinne hat sie versucht, eine sinnvolle These zu machen, um da zu deeskalieren. Und wahrscheinlich, wenn du in Israel stehst und ihr sagst, ja, ihr habt aber vorher auch angegriffen, dann verlierst du da vielleicht irgendwann den Gesprächskontakt sozusagen.
Stimmt, das habe ich auch gedacht, dass sie ja in Israel steht und da den Punkt macht, dass das vielleicht auch auf sie eingewirkt hat.
Und wenn die oberste Priorität, also du redest da gerade mit Israelis, redest wahrscheinlich mit, ich weiß nicht, mit wem sie geredet hat, Netanyahu, vielleicht irgendwelchen anderen relevanten israelischen Politikern, und du machst da ein Statement und dein oberstes Ziel ist, dass diese Situation nicht weiter eskaliert, dann ist es richtig hervorzuheben, es geht um Deeskalation. Die erfolgreiche Defensive Israels war ein Erfolg, dass da keine Menschen, weiteren Menschen zu Schaden gekommen sind, sind eh schon zu viele in diesem ganzen Krieg. Und Wirtschaftssanktionen sind vielleicht nicht gut, aber besser als militärische Reaktion.
Ja, mein Punkt war halt, das ist so, ich frage mich, vielleicht ist es auch so eine gewisse Bubble, in der ich mich bewege, aber dass halt die Leute seit Monaten das Gefühl haben, dass Israel von Deutschland irgendwie mit Samthandschuhen angefasst wird in dieser Thematik, dass die deutsche Regierung Israel viel zu sehr ihren Umgang mit dem Gazastreifen durchgehen lässt und dass man jetzt wieder den hier so einen Punkt hat, wo man ja die israelische Aktion irgendwie unter den Teppich kehrt. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, das zu machen. Andererseits, man ist in der Zwickmühle. Und es gibt natürlich auch, das will ich jetzt auch nicht untergraben, dass es natürlich auch Stimmen gibt, die einen verstärkten Antisemitismus hier in Deutschland stark anprangern, was natürlich auch nicht von irgendwoher kommt. Also was natürlich auch klar ist, dass seit dem ganzen Ausarten die jüdische Bevölkerung da immer mehr Problemen gegenübersteht und Vorurteilen.
Ja.
Also ich hätte gerade keinen Bock mit einer Kippa durch die Stadt zu laufen, muss ich sagen. Aber es ist, ja, das ist, man hat da diese Position, dass man echt die israelische Regierung überhaupt nicht feiern kann, aber natürlich trotzdem irgendwie die Sicherheit dieses Staates gewährleistet werden muss.
Ja, echt schwierig. Man hat da wirklich, also die iranische Regierung ist der größte Scheiß, Israel-Regierung auch sehr schlecht, Hamas auch scheiße, Israel hat mit Abstand am meisten Leute getötet in diesem Konflikt, in diesem Krieg, das muss man schon sagen.
Israel-Regierung, muss man auch sagen, hat den Vorteil, dass sie abgewählt werden kann im Vergleich zu den anderen Regierungen.
Ja.
Ist sie, hat jetzt praktisch auch nicht so viele Vorteile, die dadurch gerade entstehen, aber ist nun mal so.
Ja, Hamas wurde halt komplett ermordet, ne? Da, das ist, glaube ich, vorbei, das Thema.
Naja, aber die ganze Situation ist, glaube ich, gerade ein ganz guter Nährboden für Nachwuchs, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Da hast du recht.
Ja, wir werden es hier nicht gelöst bekommen, zumindest nicht diese Woche.
Ja, ist auch ambitioniert, das nächste Woche hinzukriegen, aber wer weiß.
Ja, wollen wir noch zu einem etwas locker-floggigeren Thema wechseln hier am Ende?
Ja, und zwar war ich Montag von dir eingeladen zu der Live-Podcast-Show, die wir vorhin schon mal kurz anteasten, von Degen in
Schmidt-Theater auf der Reeperbahn.
Auf der Reeperbahn, genau. Und es ging um die Geschichte von Punkmusik in Deutschland mit einem speziellen Fokus auf die Band Slime, deren Frontsänger Degen lange war.
Ja.
Olli Schulz hat das Ganze moderiert. Dann waren noch zwei andere Dudes mit am Start.
Klaus Meck und Eugen Hunold.
Auch Punk-Legenden. Der eine hat einen Plattenladen betrieben in den 70ern, 80ern.
80er, ja, glaube ich, ja.
Und der andere hatte ein Fanzine veröffentlicht, also so eine Zeitung, ne, so eine Punk-Zeitschrift, selber auf Schreibmaschine abgetippt, zusammengetackert. Also wirklich Leute,
hatte die... hatte Kneipen damals.
Genau, die in der ersten Stunde dabei waren, die das nicht aus Kommerz, sondern einfach aus Liebe zum Movement und aus Liebe zur Musik gemacht haben. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Es war ein ziemlicher Nerd-Talk häufig.
Ja.
Ich habe mich selber mit der Musik nicht so intensiv befasst. Und deswegen konnte ich bei diesem ganzen Name-Dropping an Bands, konnte ich nicht so viel mit anfangen. Aber dennoch fand ich das spannend, mich so berieseln zu lassen. Ich habe da gesessen mit meinem Kumpel Pascal, der da, glaube ich, sich ein bisschen besser mit auskennt, weil der hat auch Musik studiert und so. Wir haben uns Pitcher Bier geholt und haben getrunken, haben uns das alles angeschaut und es war unterhaltsam. Olli Schulz, auch ein unterhaltsamer Typ, auch irgendwie sympathisch zu sehen, wie passioniert er bei der Sache ist, weil dieses Thema ihn einfach so begeistert und er selber irgendwie auch früh damit am Start war. Wahrscheinlich nicht bei der ersten Punkwelle, aber dann zumindest nach Neue Deutsche Welle. Bei der zweiten Punkwelle Anfang der 90er war er als Jugendlicher da richtig aktiv in der Szene und war ein sehr unterhaltsamer Abend.
Ja, ich fand's auch sehr gut. Und auch, wie du sagst, teilweise war es sehr nerdig und Olli Schulz ist da gar nicht mehr rausgekommen aus dem Fragen und aus dem Erzählen. Die erste Hälfte hat, glaube ich, fast anderthalb Stunden gedauert.
Ja, Degen hatte schon zwei, dreimal gesagt, sag mal, Olli, sind wir nicht schon in der zweiten Hälfte? Ich glaube, er hatte so ein bisschen das Gefühl, wir müssen jetzt mal einen Punkt machen, die Leute wollen auch mal Pause
haben. Ich glaube eher, dass es ihm thematisch, ich glaube, Degen hatte gar nicht so das Zeitgefühl da in dem Moment. Ich glaube eher, dass er seine thematische Struktur, weil Degen und ich haben das ja vorher so ein bisschen also strukturiert, uns überlegt, wie man das thematisch angeht. Wir hatten auch Einspieler, die dann auch nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt wurden, eingespielt wurden, gezeigt wurden, aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Das war uns auch klar vorher, dass wir da Olli Schulz jetzt nicht ein perfektes Skript hinlegen, was er dann abarbeitet. Das wäre ja auch nicht Sinn der Sache gewesen.
Ja.
Und da hat Degen ein bisschen drauf das Gefühl gehabt, dass da seine Struktur ein bisschen untergraben wird. Aber ja, weil wir für die zweite Hälfte hatten wir so diese Chronologie der Slime-Alben nämlich drin und da ging es ihm dann teilweise schon zu sehr in die wirkliche Bandgeschichte von Slime.
Ja, aber es hat auch so chronologisch, finde ich, gut gepasst.
Ja.
Und hat man nicht gemerkt, dass das Ganze vom eigentlichen Faden abgedriftet ist.
Ja.
Auch lustig, was Olli Schulz da für Anekdoten am Start hatte. Teilweise sind diese Geschichten schon zu perfekt, um wahr zu sein, habe ich mir teilweise gedacht.
Wie er Degen kennengelernt hat, ne, der Einstieg, das war so, also wirklich so eine krasse Geschichte, aber das will ich jetzt hier nicht spoilern.
Weißt das kommt noch bei YouTube, die Mitschnitte?
Das kommt noch.
Auf DVD?
Auf DVD wahrscheinlich. Nee, wir wissen noch nicht genau, wie das kommt, wo das kommt, aber wir haben auf jeden Fall mitgefilmt. Und Ja.
Martin, auch wirklich, ich habe ihn ab und zu habe ich mal rübergeguckt, ne? Er auf der rechten Seite, Bong auf der linken Seite.
Erhan hinter dir.
Erhan hinter mir. Schöne Grüße an die Jungs. Die waren alle fokussiert, ne? In die Kameralinse rein, im Zweifel sogar nochmal nachjustiert. Teilweise haben die ja auch so diese kleinen Pads, wo man noch irgendwie genauere Details an der Kamera einstellen kann. Also es war wirklich überragend.
Ja, ich habe mich da ein bisschen in dieses Kamerading auch dann mal reingefuchst, ne, um mal zu sehen, wie man das alles richtig aufnimmt.
Ihr könnt auch wirklich eine Blockbuster-Produktion erwarten.
Ja, das wird geil. Ding im Schmidt, coming soon.
Habt ihr alle Folgen noch nicht veröffentlicht? Also es wird dann...
Noch nichts veröffentlicht.
Okay, will ich gar nicht weiter nachfragen. Scheint noch Secret zu sein, wie das veröffentlicht wird.
Ja, wir sind da dran. Wir sind da dran. Auf jeden Fall kommt es. Und ihr werdet es zuerst hier erfahren oder als letztes hier erfahren oder auch gar nicht hier erfahren.
Recherchiert einfach, googelt einfach. Tag ein, Tag aus, dann werdet ihr es irgendwann finden.
Googelt einfach täglich. Alles klar, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche und wir sprechen uns nächsten Sonntag wieder bei F&G, dem P.
Yes, ciao.